Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes, grüß dich.
Hallo Reinhold, guten Abend.
Hey. Ich komme gleich mit der ganz krassen Frage. Pass auf, folgendes Szenario. Stell dir vor, du hast ein Häusle gebaut und hast ein Grundstück. Und bisher hast du dir keine Gedanken über die Nachbarn gemacht. Aber jetzt kommt der Nachbar einfach rüber auf dein Grundstück. Du stehst in deinem Garten und kümmerst dich gerade um deine Blumen in deinem Garten. Ich weiß ja nicht, was du so machst. Er kommt her und haut dir eine runter. Zack, bumm. Was machst du?
Also was würde ich gerne machen? Oder was wird wahrscheinlich in echt passieren?
Beides.
Ja, ich würde mich verteidigen natürlich. Mich und meinen Grund.
Okay.
Ja, ich würde mit aller Macht, die mir zusteht, Notwehr ausüben.
Ja, und oder? Wie würde die Notwehr aussehen? Was würdest du tun?
Naja, das ist ja ein unmittelbarer Angriff auf mein Leib und Leben.
Ja.
Den würde ich, also ich da schlage in die Magengrube oder so vielleicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oder
okay, das reicht schon.
Mann, du erwischt mich jetzt hier aber wirklich eiskalt.
Also gut, du stellst dir vor, also eigentlich in der idealen Welt oder also fair wäre es aus deiner Sicht, also wenn du dir die Situation so vorstellst, dann wäre es gut, wenn du so handeln würdest. Also der Nachbar kommt, haut dir eine runter und du haust direkt zurück, oder?
Nein.
Nein?
Also richtig wäre es ja zu sagen, entschuldigen Sie bitte, das war nicht korrekt von Ihnen. Okay. Sie haben den Straftatbestand der Körperverletzung erfüllt. Ich werde die Strafverfolgungsbehörden alarmieren. Das melde ich und dann rufe ich die Polizei an, gebe meine Adresse durch und warte auf das Eintreffen der Rettungskräfte, die mich aus dieser misslichen Lage befreien.
Okay. Also dann.
Das sind jetzt völlig verschiedene Szenarien.
Ja, die sind sehr gut. Die sind super gut. Ich komme deswegen mit dem Szenario, weil ich heute gern mit dir über Hackbacks sprechen will. Und zwar Hackbacks sind so definiert, dass wenn du als Land oder vielleicht auch als Unternehmen oder vielleicht auch als Privatperson angegriffen wirst, also einen Cyberangriff abbekommst und dann zurückschlägst, also dass du dann den Gegenangriff startest, aus welchen Gründen auch immer, dass du das tust. Und daher die Parallele zu dem physischen Angriff. Und ich will einfach mal gerne mit dir heute drüber sprechen, weil ich habe vor kurzem so eine Podiumsdiskussion miterlebt, aber als Zuhörer, und das war sehr interessant. Und da gab es so ein paar Aspekte, wie zum Beispiel, können wir das überhaupt machen? Also wollen wir das überhaupt machen? Ist es überhaupt richtig, das zu machen? Und da spielt genau das rein, was du am Anfang gesagt hast, nämlich mit der Notwehr. Die Notwehr setzt ja eigentlich voraus, dass ich unmittelbar reagiere. Und das ist ja schon das erste Problem bei solchen Cyberangriffen. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Angreifer schon seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren in einem System drin ist und erst zuschlägt eben nach einer gewissen Zeit und nicht schon am ersten Tag. Also ist es dann noch Notwehr? Würden wir das als Notwehr betrachten, wenn wir zu dem Zeitpunkt zurückschlagen würden?
Eine interessante Analogie wäre ja quasi, irgendwelche Terroristen infiltrieren das Land und die verteilen überall, was weiß ich, Kofferbomben oder so und die gehen dann alle gleichzeitig hoch. Dann würde das ja trotzdem irgendwie es rechtfertigen, dass ein Land irgendwie, dass die Einsatzkräfte sich verteidigen, oder?
Ja, das ist jetzt die Frage, ob es das rechtfertigen würde, dass man dann das andere Land angreift.
Also das ist ja dann genau die andere Frage. Also die Frage ist ja, also wenn mein Nachbar auf mein Grundstück kommt, dann habe ich den ja unmittelbar vor mir. Also ich bedeutet, ich sehe genau, wer originär für diesen Angriff verantwortlich ist. Und wenn ich zurückschlage, also wenn ich dem jetzt eine reinhau, dann treffe ich natürlich auch den Richtigen. Ne? Also ich weiß ja, ich habe es ja selber gesehen, dass der mich angegriffen hat und den greife ich dann zurück an. Also ich treffe da schon auch nicht den Falschen.
Richtig.
Die Frage ist bei einem Hackback, in welche Richtung geht denn der Hackback quasi oder wie funktioniert es denn dann?
Genau, vielleicht könnte man sich so vorstellen, dass du deine Kinder losschickst, damit die aufs andere Grundstück gehen und den Nachbarkindern ins Schienbein treten.
Ah.
Als Vergeltung.
Ist, Also, ja gut, aber dann, ja, ich, also ich weiß nicht. Sag ich mal, wenn du es vergleichst mit einem Kriegsfall, ja, ist es da legitim? Und das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung, hilf mir auf die Sprünge. Also angenommen, ein Land greift ein anderes an, ist dann als Vergeltungsmaßnahme ein beliebiges anderes Ziel quasi angreifbar oder wie? Ist das wahrscheinlich
eben
nicht, oder?
Nee, also das ist eben eine sehr, sehr gute Frage, ne? Also was heißt denn, als Land angegriffen zu werden? Ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ein Land anzugreifen, sage ich jetzt mal, ja. Das könnte ja einerseits sein, dass du staatliche Institutionen angreifst, also zum Beispiel den Bundestag, Telefonate abhören, oder dass du private Unternehmen, die eine entsprechende Größe oder eine wirtschaftliche Bedeutung haben, angreifst und die schädigst, oder dass du kritische Infrastruktur angreifst. Ich glaube, das erste Problem, gehen wir ein bisschen weg von diesem rechtlichen, das erste Problem wäre wahrscheinlich erstmal rauszufinden, wer war das denn? Mhm. Also gegen wen schlage ich denn zurück? Mhm. Und da haben wir das, ich glaube, wir haben es in anderen Folgen schon mal besprochen, haben wir ja mehrere Probleme. Also was ist zum Beispiel, wie wollen wir das denn rausfinden? Da sehen wir eine IP-Adresse von dem Angreifer. Die bringt uns herzlich wenig, weil die kann natürlich entsprechend umgeleitet worden sein und so weiter und so fort, wissen wir alle. VPNs, dies, das, Tor-Netzwerk, keine Ahnung. Ja, also das sind nicht wirklich gute Indizien. Das andere können natürlich sein, dass man den Code von der Schadsoftware anschaut. Aber ich weiß nicht, welche Erfahrung du da hast, ob man da wirklich dann auf ein Land schließen kann und dann wirklich sagen kann, okay, dieser Angriff kommt von diesem Land. Also dieses Land greift uns an und nicht eine Hackergruppe aus diesem Land.
Also ich finde, die Attributierung ist hochproblematisch. IP-Adressen, genau, das hat halt auch quasi keine Analogie in der physischen Welt. Das ist genau wie du sagst, die können von überall herkommen und jeder halbwegs intelligente Angreifer, der würde natürlich nicht aus seinem eigenen Netz so einen Angriff starten, sondern den über irgendeine befreundete oder sogar nicht befreundete Nation fahren. Also ist ja völlig plausibel, dass ein Land A sich mit Land B nicht versteht und dann aber irgendeinen Spion in das Land B schickt, der dann einen Internetanschluss mietet und dann über den mache sie diesen Angriff oder so, ja, damit quasi die Attributierung erstmal den Falschen trifft. Und bei Software ist es auch so, also wo wir das gesehen haben, war ja zum Beispiel Stuxnet, ja, das war diese bekannte Malware, die iranischen Urananreicherungszentrifugen angegriffen hat. Und da war ja lang die Vermutung, ja, das ist jetzt vermutlich auch bestätigt, dass der Mossad und der US-Geheimdienst dahinter stecken. Und die Indizien, die man damals hatte, waren bestimmte Worte, die in dem Source-Code irgendwie als Kommentar oder als Variablen irgendwie verwendet worden sind, die hebräisch waren, glaube ich, und Zeitstempel, zu denen bestimmte Dateien kompiliert worden sind, die halt in die Zeitzonen passen, aus denen wir das erwarten. Aber das sind meines Erachtens nach halt super schwache Indizien. Also das ist ja super einfach zu fälschen. Wenn ich jetzt Malware schreibe und da dann, was weiß ich, Bliat reinschreibe, ja, dann ist es keine russische Malware. Ja, und nur weil ich meine Uhr auf meinem Rechner verstellen kann, heißt es halt auch nicht, dass ich irgendwie, ja, also ich glaube auch, ein intelligenter Angreifer, der hier Leute fehlleiten will, der kann das durchaus auf verschiedene Arten machen. Und die Dienste, die sind in der Lage, das zu fälschen, wenn sie es wollen.
Aber abgesehen davon, wie realistisch oder unrealistisch es ist, tatsächlich den Angreifer bzw. das Land des Angreifers herauszufinden und dann gesichert sagen zu können, ja, das war das Land, ist ja die Frage, was kann ich denn mit dem Gegenangriff bezwecken? Und wie realistisch ist dieser Gegenangriff? Also ein Gegenangriff würde ja dann bedeuten, ich merke, ich werde angegriffen von whatever Land und ich schlage zurück. Ja, was brauche ich denn dann überhaupt dafür, zurückzuschlagen? Wo schlage ich denn zurück? Welche Ziele nehme ich mir denn vor und wie kann ich das denn realistisch machen?
Also das finde ich mega spannend, weil du ja gerade auch gesagt hast, eines deiner Beispiele war jetzt gerade kritische Infrastruktur. Mhm. Und kritische Infrastruktur ist halt zivile Infrastruktur. Und zivile Infrastruktur anzugreifen, das ist doch, also jetzt korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ist das nicht nach der Genfer Konvention verboten? Also zivile Infrastruktur zu zerstören, das ist doch nicht erlaubt in einer normalen Kriegshandlung. Also warum soll das jetzt im Cyberraum ja jetzt plötzlich erlaubt sein? Also ich sage jetzt mal, ne, die hacken unser Wasserwerk und deswegen sind lauter Leute ohne frischem Wasser und deswegen hacken wir denen ihr Wasserwerk und dann sind die genau. auch ohne Wasser und kriegen Cholera. Das ist doch völlig bescheuert, oder? Also das kann es ja wohl nicht sein.
Genau, und dann ist eben die Frage, ja, was nimmst du denn für andere Angriffsziele, wo du dann irgendwie eine Reaktion auslösen kannst, um zu beweisen oder um zu zeigen, hey, so, das lassen wir nicht mit uns machen. Ja. Könnte man vielleicht welche finden, aber dann gibt es dann den anderen Punkt. Ja, wie komme ich denn da rein?
Hm.
Und die Vorstellung, dass man einfach mal irgendwo so mal schnell reinhackt, ist halt, glaube ich, auch eine, die stark durch irgendwelche Hackerfilme oder sowas kommt.
Mm.
Also so einfach ist es halt nicht. Es braucht schon sehr, sehr viel Kompetenz erstens und zweitens braucht es ja dann ein gewisses Arsenal auch. Das heißt, ich muss ja dann schon was bereit haben, so einen Werkzeugkoffer oder sowas und das wird umso schwieriger, je besser das Ziel, das Angriffsziel, das potenzielle geschützt ist. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Standard an Werkzeugen, die ich da in dem Moment haben muss. Oder sogar ein Werkzeug, das bisher niemand anderes hat. Ja, also sogenannte Zero-Day-Lücken oder sowas. Und dann kommen wir halt in einen Bereich, den ich sehr kritisch finde. Angenommen, wir hätten diese Kompetenz. Und daran zweifle ich so ein bisschen, dass wir die Kompetenz in Deutschland haben, dass wir so viele Hacker haben, die da für einen Staat arbeiten und die dann irgendwie regelmäßig die Werkzeuge erstellen. Abgesehen davon finde ich es halt kritisch, wenn die diese Werkzeuge erstellen würden. Das heißt also, wenn die diese Zero-Day-Lücken oder diese Angriffsmöglichkeiten erforschen und dann bei sich im Arsenal haben, heißt es ja, sie wissen über Schwachstellen, heißt es ja, sie wissen von Schwachstellen oder von Sicherheitslücken in bestehender Software, die wiederum bei uns ausgenutzt werden könnte. Also wenn jetzt unsere Infrastruktur eben die gleichen Sicherheitsmaßnahmen haben, und es gibt dann eben diese Werkzeuge, womit diese Sicherheitsmaßnahmen durchdrungen werden können. Dann wäre es doch eigentlich besser, wenn man als Staat sich schützt, wenn man weiß, dass es diese Sicherheitslücke gibt, als dass man sie geheim hält, um dann potenziell irgendwann mal in ein paar Jahren einen fremden Staat angreifen zu können.
Genau. Also vielleicht, um es nochmal zu paraphrasieren. Also angenommen, der BND, der kriegt mit von einer Sicherheitslücke, durch die eine Wasserwerkssoftware hackbar ist. Und die wird weltweit genutzt. Und jetzt hat er quasi zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, ja, okay, da gibt es eine Sicherheitslücke, lasst uns sie reparieren. Dann reparieren die unsere Wasserwerke, die werden also gehärtet gegen den Angriff. Und die reparieren aber auch quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Feind. Oder er sagt halt, okay, wir heben uns die auf, wir bunkern die, unsere lokalen Wasserwerke bleiben verwundbar, aber im Zweifelsfall können wir dann auch den Gegner angreifen. Aber dieses Mittelding, das gibt's halt nicht, weil sobald du halt deinen eigenen Leuten Bescheid sagst, ist irgendwie die Katze halt aus dem Sack, ne? Und sobald das halt passiert, ne, du kannst denen Bescheid sagen, aber du kriegst die Information halt nicht dann limitiert, ja? Du kriegst quasi nicht einen Patch nur irgendwie in einem Land ausgerollt und die anderen kriegen davon nichts mit. Das ist halt genau das Spannungsfeld. Ich finde da tatsächlich auch den defensiven Ansatz besser, weil so Sicherheitslücken zu bunkern irgendwie, also.
Mit dem defensiven Ansatz meinst du zum Beispiel auf deinem Grundstück die Zäune hochzuziehen und eine Tür reinzumachen, sodass der Nachbar nicht mehr reinkommen kann?
Genau, Stacheldraht und Maschendraht.
NATO-Draht, oder?
Wie heißt NATO, das ist Kriegswaffenkontrollgesetz, glaube ich.
Okay. Ja, ja, das Aber ist das wirklich, denkst du, das ist das Einzige, was wir tun können und tun sollten? Also keine Gegenangriffe?
Hackbacks, Gegenangriffe finde ich ein bisschen doof. Was ich aber natürlich auch ziemlich erbärmlich finde, ist, und das hast du in so einem nur Nebensatz erwähnt, ist, dass unsere, sag ich mal, Cyberkompetenz, dass wir da so schlecht aufgestellt sind, national. Dass das, was man so sieht und das, was unsere Ministerien da so fabrizieren, das ist alles ein bisschen hemdsärmlich. Also das ist nicht vergleichbar mit Nationen, die Cybersecurity richtig ernst nehmen und das aktiv betreiben. Also wir sind da sicherlich nicht federführend. Mhm. Und das finde ich schade, weil wir sind ja eine Technologienation, wir haben ja sonst nichts. Also bei uns gibt es keine großen Bodenschätze oder so. Da wäre mehr drin, meines Erachtens nach.
Anders sieht es wohl in den USA aus. Also einer der Podiumsteilnehmer hat eben berichtet, dass es in den USA wohl so sei, dass sich eine große Bank zum Beispiel eine Firma leisten konnte und der sagen konnte, hey, schlag da mal zurück. Und das musste im Prinzip nur noch im FBI Bescheid gegeben werden oder FBI informiert werden. Und dann ging das. Also dann wurde tatsächlich so ein Gegenangriff gestartet und der sei wohl auch erfolgreich gewesen.
Gegen wen jetzt?
Genau, gegen die Angreifer, gegen diese Bank. Also wir haben es nicht mehr mit einem staatlichen Angreifer zu tun, sondern mit einer Hackergruppe. Und da war natürlich der interessante Aspekt dann der, dass er gesagt hat, in solchen Fällen ist es natürlich sinnvoll, sowas zu machen, weil du idealerweise dann die Angreifer beschäftigst. Und zwar so dermaßen beschäftigst, weil du deren Infrastruktur störst und schädigst, dass sie eben nicht mehr den Angriff durchführen können.
Okay, also das finde ich ja super schräg. Das Analogon aus der physischen Welt ist ja, es gibt irgendwie so eine Hooligan-Truppe, die bei mir im Dorf rumgeht und Sachen kaputt haut. Und dann besorge ich mir so ein paar Privatsöldner.
Genau.
Ich sage der Bundespolizei Bescheid. Hey, ich lasse die jetzt mal so richtig zusammenschlagen von meinen Söldnern. Und dann gib ihm oder was? Hä, WTF, wo sind wir denn? Also ich meine, ja, ganz im Ernst. Also ich meine, die Exekutive bei uns hat das Gewaltmonopol. Und ich finde es super problematisch zu sagen, wir haben Angriffe, die ganz eindeutig unter einen Straftatbestand fallen bei uns, ja, also Computersabotage zum Beispiel, und die legitimieren wir irgendwie, obwohl die privatwirtschaftlich organisiert werden, WTF. Also ja. Da setzt es bei mir echt komplett aus. Das habe ich noch nie gehört, sowas.
Ja, also deswegen gibt es das in Deutschland auch nicht. Also sowas kam bisher noch nicht vor.
Ich hoffe, das bleibt auch so.
Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ich finde das auch sehr schräg.
Ja. Also ich meine, sag ich mal, wenn du unmittelbar irgendwie Angriffe hast und die zu blockieren, das ist ja quasi auch nicht die Kunst. Und dann quasi aber da auf diese Systeme irgendwie zurückzuhacken, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das besonders erfolgsversprechend ist und auch ehrlich gesagt nicht, dass das eine Hackergruppe groß aufhält. Also angenommen, die machen, was weiß ich, so ein Denial-of-Service-Angriff über einen Großrechner, was willst du denen dann zurückhacken?
Ja gut, Denial of Service machst du ja nicht über einen Großrechner, sondern da hast du ja deine Bot-Farmen, die du alle kontrollierst.
Ja, dann wäre es ja noch schwieriger. Aber ja, angenommen, genau. Das wäre nur ganz so. Genau. Angenommen, es wäre quasi nur eine dicke Leitung, es ist eine IP.
Ja.
Dann blockierst du die in der Firewall, dann wäre die weg. Dann ist der Angriff für dich neutralisiert. Aber was will ich da quasi hackbacken? Also, weißt du, was ich meine? Ich verstehe technisch nicht, was die jetzt eigentlich drunter meinen. Und ich glaube, ganz viele von den Politikern finden die Idee halt so cool. Ne, der Nachbar kommt auf mein Grundstück, der haut mir eine runter und ich hau zurück. Okay, das kann jeder verstehen, aber dass das halt digital vielleicht einfach nicht geht oder auch überhaupt keinen Sinn macht, weil da ist halt gar niemand oder das Ziel, über die dieser Angriff erfolgt, das ist nicht wertvoll, das ist kein wertvolles Stück Infrastruktur. Die wären ja dämlich, also angenommen jetzt der russische Geheimdienst greift irgendeine Nation an, dann greift er doch nicht aus dem Quellnetz von irgendwie dem russischen Geheimdienst an oder so. Das wäre doch total idiotisch, das machen die doch nicht.
Ja gut, aber ich glaube, der Gedanke ist eher der, dass du die Infrastruktur, also jetzt nicht unbedingt die Angriffsinfrastruktur des Angreifers störst, sondern die interne Infrastruktur. Also wenn es jetzt eine Hackergruppe ist, ja, die kommunizieren ja miteinander. Die haben ja ihre Server, von denen sie aus diese Angriffe koordinieren und so weiter. Also wenn du dahin kommst und wenn du diese Infrastruktur störst die ganze Zeit und sie damit unter Druck setzt oder beziehungsweise ihnen Arbeit aufhalst, weil sie das dann eben selber wieder reparieren müssen. Das ist eben der Gedanke, dass du beim Hackback die damit störst und den Angriff auch unterbinden kannst.
Aber, und das ist das, was ich meine, also vielleicht, wir reden, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbei. Das sind ja zwei komplett separate verschiedene Netze. Das eine ist technisch, wodurch führe ich meinen Angriff durch, und das andere ist, wie kommuniziere ich lokal. Da gibt es jetzt keinen direkten Zusammenhang. Da gibt es idealerweise, wenn du gute OPSEC hast, gute Operational Security hast, als Angreifer jetzt, dann gibt es keine Möglichkeit von diesem, sag ich mal, Cyber-Raketenwerfer zurück auf deine Kommunikationsplattform zu schließen. Und wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwie das zu inferieren als Angegriffener jetzt, dann ist die Frage, sind es jetzt nur Indizien oder weißt du jetzt wirklich garantiert, es sind wirklich genau die Leute, die du triffst, die wirklich dann, sag ich mal, da irgendwo, also ehrlich gesagt, für mich klingt das alles nicht so plausibel. Ich glaub's nicht.
Ich glaube, es ist halt auch ein sehr idealisiertes Bild davon, dass man das alles im Cyberspace abhandeln kann, also Angriff gegen Angriff und so weiter und so fort. Am Ende ist es dann halt doch die klassische Ermittlungsarbeit, dass du dich in solche Gruppen einschleust und so weiter, V-Leute, die dann eben Erkenntnisse daraus ziehen, wie diese Gruppen agieren und so weiter. Spionage, ja, also wenn es eben staatlich ist. Ein interessanter Aspekt war noch der, also wenn wir jetzt wieder zurückkommen, weg von diesen Hackergruppen und von den Angriffen auf Firmen und so weiter, wieder hin zum staatlichen, war der Aspekt, naja, durch so Angriff und Gegenangriff und so weiter stellst du halt so ein Gleichgewicht der Kräfte her, so analog zur Spionage. Also dieses, wir spionieren bei dir was aus, wir lassen dich sogar in die Bücher schauen, an der einen oder anderen Stelle. Das, was also während des Kalten Kriegs gängig war, das eben zu übertragen in die Angriffe, in die gegenseitigen Angriffe und damit sich gegenseitig zu zeigen, hey, wir sind nicht dumm, wir können sowas auch, wir können auch solche Cyberangriffe machen, also passt mal schön auf und macht nichts Schlimmeres. Weißt du, was ich meine? War eine Hypothese.
Also ich sage jetzt mal, dass die Strategie der Mutually Assured Destruction aus dem Kalten Krieg, dass die aufgegangen ist, ganz ehrlich, das glaube ich war auch zu großen Teilen einfach dem Zufall zu verdanken. Also ich finde die Strategie jetzt nicht so mega brillant, dass man sagen müsste, ja voll cool, die aktivieren wir wieder. Das war so ein Erfolgsrezept. Also ich weiß nicht. Und also außerdem, es ist ja immer so, ja, wenn du quasi Sicherheitslücken, sage ich jetzt mal, hortest, dann ist immer die Frage, wer hat mehr? Und da lässt du ja sicherlich dann quasi den Gegner nicht reingucken, was du da könntest, weil sonst, wenn der auch nur weiß, um welche Software es sich handelt, dann gucken die sich das selber genau an und finden es halt vielleicht auch. Also, ich weiß nicht. Ich finde dieses ganze Konstrukt, ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt geht und damit hat sich es eigentlich eh schon erledigt. Und es ist halt so eine politische Forderung, die irgendwie gut klingt, mit der sich manche Leute ein bisschen profilieren wollen und sagen, ja, ja, wir müssen jetzt hier Hackbacks machen, aber ich finde das der totale Nonsens.
Da stimme ich dir zu. Ich glaube, am Ende wird es nicht auf staatlicher Ebene implementiert werden, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, dass die Leute, die das potenziell fordern, dann tatsächlich da auch entsprechend was bekommen. Selbst wenn sie es in Gesetzesform bekommen würden, die Umsetzung ist einfach das Problem. Also die Fachleute und das entsprechende Waffenarsenal, wie ich es vorher schon mal gesagt habe. Aber das Spannende ist tatsächlich, wird es in der Privatwirtschaft ankommen. Also wird es ein Punkt sein, der von privaten Unternehmen übernommen wird. Und das dann tatsächlich was ist, was als Dienstleistung verkauft wird. Also für Firmen, die vielleicht das entsprechende Geld haben, den entsprechenden Druck. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, wir greifen da einfach an. Wir machen die platt. Ja, also dass das halt so ein Ding wird, was kommen wird, da bin ich sehr gespannt.
Aber also was wäre da das Szenario? Angenommen, du bist ein großer Konzern, ein großer Tech-Konzern. Du bist zum Beispiel Apple. Und jetzt willst du Google ausspionieren. Dann stellst du Apple-Mitarbeiter an, die sich dann quasi als Doppelagent in Google einschleusen lassen, da nein, das nein. Arbeiten anfangen und dann intern oder wie, was ist
denn? Nee, das ist nicht so gemeint. Okay, ich versuche es ein bisschen praktischer zu machen. Und von Google und Apple sollte man eher nicht reden, weil die sind nicht das Problem. Die können sich schützen, ja, halbwegs. Die haben eher ein Problem mit Spionage und so weiter. Nee, nimm irgendwie einen Mittelständler. Das ist ein IT- okay ist, aber halt nicht perfekt. Der Angriff passiert, Ransomware oder wie auch immer, Daten werden abgeleitet, er wird erpresst, hier, wir veröffentlichen das. Dann kommt ein Dienstleister her und sagt, also ich kümmere mich da um deine Daten, hast ein Backup und so weiter, stell mal wieder her, kein Problem, aber hey, wir können es denen auch richtig zeigen und wir können hier einen Gegenangriff starten. Und dann machen wir die platt. Ja, also so mit dem Versprechen, weißt du, was ich meine? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das kommt. Und dann, wenn du halt dann entsprechenden Druck hast oder vielleicht dich auch nicht so gut auskennst, dann nimmst du das Geld vielleicht in die Hand.
Aber also erstmal, ich finde das Szenario immer noch mega absurd. Aber bleiben wir bei dem Beispiel.
Also welches Szenario findest du absurd? Dass du angegriffen wirst
als Firma? Das wird ein Mittelständler. Nee, also ein Mittelständler, der angegriffen wird, gerade Ransomware und so, das ist ja tägliches Brot. Das passiert ja wirklich ständig. So, und angenommen, jetzt kommt so ein, also das, ich finde es ja auch schon mal maximal unseriös, wenn einer zu dir kommt und sagt, okay, pass auf. Erstmal, woher weiß der denn, dass ich gehackt worden bin? Das ist schon mal sus. Ja. Hm. Also woher weiß er das denn? Vielleicht ist das ja selber der Angreifer. Dann sagt er zu mir, er zeigt es denen. Okay, gut. Woran erkenne ich denn, dass dieser Gegenangriff jetzt erfolgreich war? Ne, der sagt dann mir am Ende, boah, die haben wir so platt gemacht, die sind jetzt alle arbeitslos oder kein, was weiß ich. Also, hä? Und außerdem, was habe ich denn davon? Also, klar, die Genugtuung und so, ich würde, also solche Leute, die sollen zu Staub zerfallen, diese ekligen Scammer, ey, ich hasse die wie die Pest. Aber würdest du, also ich meine, ich weiß nicht, das wirkt so unbefriedigend. Ja, okay, jetzt sind meine Daten futsch, aber jetzt sind auch eure Daten futsch. Ich weiß nicht. Also, außer so primitive Rachegefühle ist da, glaube ich.
Ja, aber unterschätzt die nicht, die primitiven Rachegefühle.
Also wenn wir so eine Cyber-Söldner-Truppe aufmachen, ja, sollen wir das machen? Wir machen so eine mega unseriöse Cyber-Söldner-Klitsche ja. auf, wir zwei.
Genau.
Ja. Ja. Bentele Bauer, Cyber-Söldner. Und dann, ja, wir müssen ja auch, ja, nee, das ist dann Betrug, ne? Wenn du sagst, du hackst Leute zurück und dann sagst du am Ende nur, ja, den haben wir es gegeben, du machst gar nichts.
Die haben so richtig gelitten,
ey. Boah, die haben mega geweint, ey. Das war so hart. Ich weiß nicht, also ich...
Ja, das Szenario ist absurd. Ich sag ja, ich bin gespannt, ob es sowas geben wird. Wie gesagt, der eine Podiumsteilnehmer hat eben tatsächlich berichtet aus den USA, dass es so gemacht worden wäre. Mhm. Mal schauen.
Also ich finde es total schräg. Ich finde dieses ganze Konstrukt total schräg. Keine Ahnung, aber lassen wir uns überraschen. Und ich meine, vielleicht machen wir da ja noch das schnelle Geld damit.
Dann war es das mit dem Podcast.
Genau, ja genau, dann haben wir was Lukrativeres.
Ach, sehr schön das Ende. Alles klar. Gut, das war's mit der Folge von heute. Wir haben über Hackbacks gesprochen. Ich hoffe, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann habt ihr jetzt ein besseres Verständnis dafür, was dafür spricht und was vor allem dagegen spricht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung auf den bekannten Podcast-Plattformen und schreibt uns eine Mail an mail@cybersecurity-entschlüsselt.de, wie eure Erfahrungen zu Hackbacks sind und ob ihr so eine Söldnertruppe aufbauen werdet. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.